Michelangelo Merisi ist den meisten Rombesuchern vermeintlich gänzlich unbekannt. Und doch hat wohl jeder von ihnen schon einmal vor einem Gemälde jenes Barockmalers gestanden, der nach dem Herkunftsort seiner Eltern schlicht Caravaggio genannt wird. Seine Bilder sind derzeit nicht nur in einzelnen römischen Kirchen und Museen zu sehen. Die Scuderie del Quirinale haben ihm zu seinem 400. Todestag im Juli dieses Jahres eine eigene Ausstellung gewidmet, die Besucherrekorde verzeichnet. Sicherlich, seine Bilder mit ihren ausdrucksstarken Figurenzeichnungen sprechen Bände. Doch wie lässt sich die immense Anziehungskraft, die der Maler heute noch besitzt, näher bestimmen? Wir haben mit der Direktorin der Bibliotheca Herziana in Rom, Sibylle Ebert-Schifferer, gesprochen. Sie sieht den Mythos Caravaggio so.
Das ist natürlich so gigantisch geworden, dass man sich das schon kaum noch erklären kann. Die Attraktivität des Künstlers liegt sicherlich in der populär sehr weit verbreiteten Meinung über sein wildes Leben. Und da man in der Regel ja in weiteren Kreisen kunstinteressierter Bevölkerung nicht so furchtbar viel Barockkunst aus der Zeit kennt, glaubt man dann auch gerne, dass seine Bilder nun besonders grausam und heftig seien, verbindet das mit der Biografie und das hat natürlich was ungeheuer Romantisches.
Die Biografie Caravaggios liefert in der Tat eine entsprechende Vorlage. Während eines Straßenfestes zum Jahrestag der Papstwahl Pauls V. war er im Mai 1606 in einen Straßenhändel geraten. Der Sohn des Kommandanten der als Staatsgefängnis dienenden Engelsburg wurde dabei mit einem Schwerthieb so schwer verletzt, dass er kurz darauf starb. Die Kunsthistorikerin entmystifiziert die Legendenbildung um den Unfall allerdings.
Wir wissen aus den Polizeiakten, dass er da doch offenbar sehr reizbar war, was seine Ehre betraf. Also wenn er einen Gesichtsverlust drohen sah, dann hat er sofort sehr aggressiv reagiert. Mit kleineren Delikten, die damals zu den üblichen Ehrenhändeln gehörten und in Rom täglich dutzendfach passierten. Also das muss man auch einordnen. Dieses Auffahrende, dieses so erpicht sein auf die eigene Ehre, war jetzt keine Besonderheit von Caravaggio. Dann gibt es ein paar Quellen, zeitgenössische und spätere, die sagen, der ist doch ein bisschen bizarr. Das hat man aber von Annibale Carracci auch gesagt. Das betraf so Dinge wie das Caravaggio abgelehnt hat, in Genua ein Fresko zu malen, obwohl er dafür die fabelhafte Summe von 3000 Scudi hätte haben können. Das hat er sicher aus künstlerischen Gründen getan, weil ihm das Medium Fresko nicht zusagte. Und dann sagt sich ein normaler Bürger natürlich, der ist ja aber schon ein bisschen merkwürdig. Also ich glaube, das darf man nicht überbewerten. Und wir wissen auch nicht, ob nicht damals bei dieser enormen Konkurrenzsituation auf dem Kunstmarkt Künstler sich nicht auch ein bisschen versucht haben, selbst zu stilisieren. Aus späterer Zeit kennen wir das von Künstlern ja auch.
Immer wieder hört und liest man, dass Caravaggios Stil manchen Kirchenvertretern zu unorthodox gewesen sei.
Es heißt ja immer, dass der Klerus seine Altarbilder abgelehnt habe. Ich denke, man kann das nicht nachweisen, was nicht heißt, dass man nachweisen kann, dass sie nicht abgelehnt wurden. Aber es gibt eigentlich, wenn man das genau betrachtet, keine Zurückweisung, außer dem Marientod, der jetzt in Louvre hängt. Der wurde aber zunächst von den Auftraggebern abgenommen, also auch für gut befunden, auf den Altar gehängt, dann ging Caravaggio aus der Stadt und dann wurde ein Gerücht gestreut, dort sei eine Kurtisane erkennbar porträtiert und das war nun ganz inakzeptabel für die betroffene kirchliche Institution. Ob das Gerücht nun stimmte oder nicht, sie musste das Bild abnehmen.
Dabei habe es sich allerdings um einen Einzelfall gehandelt, unterstreicht die Direktorin. Das große Stirnrunzeln, mit dem die Gemälde Caravaggios im Laufe der Zeit immer wieder einmal kritisch beäugt wurden, sei zu seinen Lebzeiten ausgeblieben.
Es wird ja aus späterer Sicht und aus einer anderen Art der Frömmigkeit ihm oft vorgeworfen, die Figuren auf seinen Altarbildern seien zu zerlumpt, zu plebejisch, sowas zieme sich nicht. Das war in seiner Zeit ganz anders, denn dort zielte die vorherrschende Frömmigkeit darauf ab, dass jeder Gläubige sich gewahr sein musste, dass das heilige Geschehen, das ja biblisch so weit entfernt ist, eigentlich auch im Hier und Jetzt und jederzeit jedem geschehen könnte, ohne Ansehen der Person. Und darin liegt, glaube ich, begründet, dass Caravaggio oft eben einfache Leute gewählt hat dafür. Und das verbindet natürlich das heilige Geschehen mit dem Profan. Das war aber theologisch erwünscht und wurde damals auch nicht als anstößig empfunden.
Und so habe die Popularität Caravaggios schon zu dessen Lebzeiten einen wahren Siegeszug gehalten. Die Kirche habe dabei als Auftraggeber eine übergeordnete Rolle gespielt.
Er hat es ja doch innerhalb von, sagen wir mal, 6-7 Jahren geschafft, was relativ schnell ist, in Rom an die Spitze der 3 Malerstars der Stadt zu kommen. Es gab viele Maler, die damals von auswärts nach Rom kamen, in der Hoffnung darauf, dort Karriere zu machen und es nie geschafft haben. Und er hat das doch ziemlich schnell geschafft und hat auch sehr schnell sehr gut verdient. Seine Auftraggeber waren, solange er in Rom war, nie der Papst selbst. Das hat er natürlich wahrscheinlich gehofft. Aber schon hohe Kleriker, es waren sehr viele Kurienbeamte dabei, die für ihre Privatkapellen bei ihm Bilder bestellten. Er hatte die Protektion so mächtiger Kardinäle wie Del Monte. Also da war er nicht schlecht angesehen.
Die Gretchenfrage beantwortet das allerdings hinsichtlich Caravaggio noch nicht, meint Professor Ebert Schifferer.
Wie sein persönliches Verhältnis zur Kirche ist, das können wir nicht sagen, denn man muss nicht selber wirklich fromm sein, um so fromme Bilder zu malen, wie er es getan hat. Aber es liegt natürlich der Schluss nahe, dass ihm diese Frömmigkeit und die Theologie der Zeit nicht unbekannt waren. Er ist auch darin aufgewachsen. Ob er sich dann innerlich letztlich doch davon distanziert hat oder nicht, das können wir nicht wissen.
Vor dem Hintergrund des Gesamtwerks, das Caravaggio hinterlassen hat, formuliert die Kunsthistorikerin folgendes Anliegen.
Ja, selbst bei der wissenschaftlichen Diskussion muss man sich wünschen, dass das Bild vom gehetzten Kriminellen doch mal zurückgedrängt wird, weil da die Tendenz besteht, das immer in den Werken zu lesen. Und dass man sich so auf die Werke konzentriert, dass doch mal herauskommt, dass dieser Mann ein unglaublich intelligenter und visuell raffinierter Maler war. Ob er jetzt intellektuell schriftlich gebildet war, obwohl er da sicher nicht ungebildet war, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ein Künstler arbeitet ja mit seinem Sehsinn und mit seinem Bildgedächtnis. Und das war phänomenal. Und die Intelligenz dieser Bilder, das würde mich doch freuen, wenn das etwas mehr in den Vordergrund träte.
Die Ausstellung am Quirinale ist noch bis zum 13. Juni zu sehen.